Liebe Gemeinde, ich habe meinen Sohn Elias vor einigen Tagen um Hilfe gebeten. Ich habe ihm den Predigttext vorgelesen für diesen heutigen Sonntag und gefragt, ob er Ideen hat. Ideen, was ich denn predigen könnte. Seine ersten Worte waren, ich habe 100 Ideen dazu. Seine weiteren Worte waren, aber die sage ich dir nicht. Naja, ohne die tollen Ideen meines Sohnes kommen wir zur Predigt. Der Predigttext für diesen heutigen Sonntag steht im ersten Teil der Bibel geschrieben. Es sind Worte, die einem Mann namens Jeremia zugeschrieben sind. Jeremia war ein Prophet. Jeremia war ein von Gott berufener Mann. Er verkündete Gottes Willen für sein Volk, für das Volk Israel. Und das war kein leichter Job, da er sich bei dem, was Gott für das Volk Israel zu sagen hatte, meistens um Worte der Mahnung und um Worte des Gerichts handelte. Also eher unangenehm für die Hörer. Und das war natürlich auch gefährlich für den Boten. Auch damals galt, wer schlechte Nachrichten bringt, überbringt, der lebt gefährlich. Jeremias Dienst war von außen betrachtet ein Epic Fail. Epic Fail. Seine Dienstzeit waren 40 Jahre. 40 Jahre lang hat er dem Volk Israel Nachrichten überbracht und niemand hat auf ihn gehört. Epic Fail. Jeremias Job war nicht leicht, da das Volk Israel eine schwere Zeit durchmachte. Ihr Gebiet wurde erobert. In kriegerischen Auseinandersetzungen wurde der Widerstand gebrochen, ihre Häuser verwüstet, Menschen umgebracht. Leid, Leid und noch mehr Leid kam über das Volk. Der Tempel wurde zerstört. Der Tempel war das Zeichen für die Gegenwart Gottes, das Zeichen für die eigene Identität, Garantie für die eigene Existenz. Eines der mächtigsten Herrschaftshäuser der damaligen Zeit hatte das Land eingenommen, deren König hieß Nebukadnezar. Nebukadnezar, kein einfacher Name. Die Elite des Landes wurde deportiert und wir lesen im ersten Teil der Bibel, dass die Elite des Volkes nach Babylon gebracht wurde. Die professionelle Klasse, die Leiter, die Gelehrten, all jene, die darauf achten und Acht gaben, dass die Identität ja nicht verloren geht. Es wurden jene deportiert, die immer wieder in Erinnerung riefen, was sie bereits mit Gott erlebt hatten. Das war die Taktik babylonischer Unterwerfungskunst. Nimm dem besiegten Volk die Leitenden, die führende Schicht, jene, die die eigenen Gesetze, die die Identität pflegten. Nimm dem besiegten Volk die Priester, die Geistlichen und du brichst sie endgültig. Sie verlieren ihre Identität, sie verlieren ihre Vergangenheit und damit auch ihre Zukunft. In einigen Generationen würden sie sich assimilieren und sie würden den letzten Widerstand aufgeben. Es waren wenige zurückgeblieben, die nicht mitgenommen wurden, sollten in dem zerstörten Gebiet arbeiten und für das babylonische Reich landwirtschaftliche Produkte liefern. Unter den übrig gebliebenen war nun auch der Prophet Jeremia. Als Bote Gottes richtet er nun Worte an die Verschleppten im Exil. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Babel oder Babylon, die Hauptstadt des babylonischen Reiches, diese Stadt lag im heutigen Irak am Fluss Euphrat. Babylon, das Epizentrum der feindlichen Macht. Der Stadtname wurde in der Geschichte der Christenheit so berühmt, dass es zum Begriff wurde, um den Feind zu beschreiben. So zum Beispiel für Martin Luther, der sich mit dem Papst in Rom stritt, da wurde Rom zum Babylon. Babylon, ein Begriff, der für den Feind steht, für das feindliche Babylon, ein Ort, an dem man nicht sein will, ein Ort der Dunkelheit, ein Ort der Verdammnis. Babylon, das Exil. Der Ort, an dem ich wider Willen bin, der Ort, an dem ich festgehalten werde, unterdrückt werde, Feindesland. Es geht weiter im Bibeltext. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Ich möchte auf zwei Aspekte in diesem Abschnitt, in diesen Versen eingehen. Zwei provokative Aspekte, fast unheimliche Aspekte. Der erste Aspekt, in Vers 4 lesen wir, dass Gott in Anspruch nimmt, das Volk ins Exil geführt zu haben. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. In Vers 1 haben wir aber gehört, dass es Nebukadnezar war, der das Volk verschleppt hatte. Wer war es nun? Gott oder Nebukadnezar? Wer ist verantwortlich für das, was geschehen ist? Was wir hier hören und lesen, ist, dass Gott beansprucht, Herr der Geschichte zu sein. Gott beansprucht, Herr und Lenker der Geschichte zu sein, auch der Taten des Nebukadnezar. Was wir hier hören, ist, dass Gott die Mächte und Gewalten auf eine Art und Weise lenkt. Was wir hier hören ist, dass Gott das Volk ins Exil gebracht hat und dort etwas mit dem Volk vorhat. Wir hören davon, dass es kein Zufall ist, dass es nicht Schicksal ist. Wir hören, dass der allmächtige Gott das Volk Israel niemals aus seiner Hand gelassen hat. Er hat sie niemals verlassen, obwohl es sich vielleicht so angefühlt hat. Liebe Gemeinde, das ist ein sehr herausfordernder Gedanke, ein fast unheimlicher Gedanke. Das Leid, das dem Volk Israel durch die Eroberung, durch das Exil angetan wurde, die Toten, die Verschleppung, die Grausamkeit, die Vertreibung, soll mit Gottes Wissen und Willen in Zusammenhang gebracht werden? Wirklich? Gott, der Lenker der Geschichte Israels, auch der traurigen und schmerzhaften Geschichte? Wir erfahren nichts darüber, wie Gott lenkt. Ob es aktiv oder passiv ist, ob er bewirkt oder es zulässt. Das soll uns auch nicht beschäftigen. Wir erfahren aber, dass die Geschichte dieser Welt nicht losgelöst von Gott geschrieben wird. Und an dieser Stelle müssen wir Acht geben, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht meinen, dass wir Gottes Willen im Blick auf den Lauf der Geschichte erkennen könnten, denn das können wir nicht. Der Lauf der Geschichte, was dem Volk Israel zugestoßen ist und wie das mit dem Willen Gottes zusammenhängt, ist uns verborgen. Was wir jedoch erfahren, ist, dass das ins Exil vertriebene Volk Gottes Führung erkannt hat. Ja, Gottes Zuwendung trotz der widrigen Bedingungen. Gottes Zuwendung trotz des unerklärlichen und schmerzhaften Verlaufs der Geschichte. Gott lenkt auf wunderbare Weise und doch auch auf beängstigende Weise. Liebe Gemeinde, der zweite Aspekt: Diese Worte müssen ein Schock für die Hörer gewesen sein. Gottes Worte an die Vertriebenen lauten ja zusammengefasst: Euer Exil soll eure Heimat werden. Der Ort, der für den Feind steht, soll die Heimat werden. Der Ort, der für euch dunkel ist, soll die Heimat werden. Der Ort, an den ihr verschleppt wurdet und vertrieben wurdet, dort, wo ihr nicht sein wollt, soll eure Heimat werden. Grenzt euch nicht ab, sondern lasst euch ein. Seid keine Touristen, die mit gepackten Koffern im Hotelzimmer sitzen. Baut Häuser, investiert in die Wirtschaft, baut Häuser, die ihr vererben könnt. Wohnt und lebt ohne Rückzug. Lasst euch ein auf die pluralistische Gesellschaft Babylons. Werdet Teil des gesellschaftlichen Lebens, werde Teil des sozialen Zusammenhalts. Werde Teil dieser Stadt, wo an jeder Ecke einem anderen Gott der antiken Welt geopfert wird. Werdet Teil der Politik, tragt zum wirtschaftlichen Wohlergehen dieser Stadt bei. Lasst euch ein und liebt diese Stadt. Dieser Gedanke wird im zentralen Vers 7 auf den Punkt gebracht. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Das hier gebrauchte Wort für Bestes, für das Beste, ist das hebräische Wort Shalom. Shalom meint das umfassende Wohl für die Stadt. Suchet für die Stadt den ökonomischen Wohlstand, den sozialen Zusammenhalt, psychische Gesundheit für jeden. Shalom meint das umfassende Heil für die Stadt. Es geht um das geistliche Wohl. Die Stadt soll blühen durch euren Einsatz, auf jedem erdenklichen Weg. Und betet für sie zum Herrn. Die Juden wussten, dass sie für Shalom, für Jerusalem beten sollten. Das ist ihre Stadt, dort war ihr Heiligtum. Aber nun auch für das Shalom Babylons beten? Das ist das Epizentrum des Abschnitts. Denn man betet für etwas, also denn wie kann man für etwas beten, das man nicht liebt? Was hier gefordert wird, ist ja ein Ja zum Exil. Ein Ja, weil es kein Zufall ist, was passiert. Ein Ja, weil es eine Bestimmung gibt, die mit dem Erlebten zusammenhängt. Ein Ja zum Ort, wo sie meinten, sie seien verflucht. Ein Ja zum Ort der Feindschaft. Dieses Ja ist aber kein Ja, das bedeutet, dass sich das Volk assimilieren soll. Sie sollen nicht ihre Identität aufgeben, sondern sie sollen ihre Identität an diesem Ort leben. Dieses Ja lebt von einer Hoffnung, die vor Augen gemalt wird. Wir lesen weiter. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Das Ja zum Exil, das Ja, es zur Heimat werden zu lassen, der Stadt das Beste zu suchen, steht vor diesem Horizont. Nämlich, dass das Exil nicht die letzte Station auf der Reise ist. Gott wird das Volk Israel wieder sammeln. Babylon wird nicht die letzte Station sein. Gott lenkt die Geschichte des Volkes. Das erfahren wir im ersten Teil der Bibel. Seid nicht besorgt, Volk Israel, dein Gott denkt an dich. Das sind zuversichtliche und provokative Nachrichten des Propheten Jeremia. Als Christen beugen wir uns über das Wort Gottes und erwarten auch für uns als Christen Hoffnung, Trost, Mahnung und Anweisung. Wie sollen wir nun als Christen leben, als Gemeinde, an die Orte, an den Ort Greifswald, an den wir gestellt sind? Mein Sohn Elias wollte mir dazu auch nichts sagen. Pech gehabt. Trotzdem ein Gedanke. Es ist der Gedanke, als Christ in dieser Welt zu leben und unserer Stadt das Beste zu suchen. Davon lesen wir häufig auch im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament. Es ist ein wiederkehrendes Thema, es ist ein Auftrag für die christliche Gemeinde. Wir werden dazu aufgefordert, unserer Stadt das Beste zu suchen. Greifbar, so wie die anderen christlichen Gemeinden in dieser Stadt, sind dazu aufgefordert, Greifswald das Beste zu suchen. Als Christen und als Gemeinde sollen wir uns zum Wohl und zum Heil der Stadt einbringen. Das heißt, Shalom für Greifswald zu erstreben. Vielleicht wartest du mit gepackten Koffern auf die nächste Möglichkeit, loszureisen, loszuziehen. Vielleicht hattest du nicht vor, an diesem Ort hier zu leben, hier zu sein oder an diesem Punkt, an diesem Ort in deinem Leben anzukommen. Vielleicht bist du dabei, vorbeizuziehen. Vielleicht denkst du, ach, es lohnt sich gar nicht anzukommen. Es lohnt sich gar nicht mitzumachen, ich bin gleich weg. Was wir hier lesen, ist die Aufforderung, werde Teil des gesellschaftlichen Lebens. Werde Teil des wirtschaftlichen Lebens, werde Teil des sozialen Lebens. Wohne und lebe hier. Wohnt und lebt ohne Rückzug. Sammelt euch zum Gottesdienst, ja, lasst euch stärken, ermutigen, trösten und aufrichten und dann lebt ohne Rückzug. Werde Teil des sozialen Zusammenhalts, lernt diese Stadt und ihre Menschen zu lieben. Wenn du beschlossen hast, für ein Semester nach Greifswald zu kommen, dann bleib zwei. Wenn du beschlossen hast, für zwei Semester nach Greifswald zu kommen, dann bleib drei. Sucht Shalom für Greifswald. Wir tun das. Wir tun das, wenn Menschen im Lichternetz, im Ostseeviertel wohnen. Shalom heißt, dass das Wohl des Viertels gesucht wird, gemeinsam mit den Menschen. Shalom heißt, verlässlich da zu sein, Kinder und Jugendliche zu betreuen. Shalom heißt, ansprechbar zu sein, Freund zu werden, auch von Jesus zu erzählen, wie Jesus auch zu leben. Shalom für Greifswald. Wir tun das, wenn wir öffentlich Gottesdienst feiern, wie heute. Wir tun das, wenn wir in der Stadthalle den christlichen Glauben vorstellen und dazu einladen. Wir tun das alles, weil wir davon überzeugt sind, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, es ist, Jesus kennenzulernen. Das Beste, was jedem Menschen in Greifswald passieren kann, ist, Jesus kennenzulernen. Shalom für Greifswald. Ja, das ist der Shalom Gottes für die Menschen und für Greifswald. Dafür setzen wir uns ein und dafür setzen wir uns auch aus. Dafür nehmen wir auch Feindschaft, üble Nachrede und Naserümpfen in Kauf. Danke an all jene, die verlässlich hier sind, seit vielen Jahren und ihren Dienst hier tun, in den Höhen und Tiefen. Als Christen und als Gemeinde sollen wir uns zum Wohl und zum Heil der Stadt einbringen, das heißt, für die Stadt zu beten, für sie zu beten und sie zu lieben, für die Verantwortlichen in der Verwaltung, in den Büros, für unseren Bürgermeister, für die Stadträte, für die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, für jene, die das tun, was gut und heilsam für die Menschen ist, aber auch beten für jene, von denen wir weit entfernt sind. Es heißt, uns aufzugeben für die Menschen in der Stadt. Für jene, die uns zuhören und jene, die uns komisch finden. Beten für Bekannte, beten für jene, die uns auslachen und sich über uns lustig machen. Es gibt nichts Reinigenderes für das Herz, als für jene zu beten, die einen verstoßen. So haben wir es auch in der Lesung gehört. So hat es Jesus gesagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Unser Auftrag hier als Christen und Gemeinde ist nur die kleine Version dessen, was Jesus für uns getan hat, was Jesus für diese Welt getan hat. Der Auftrag, uns für die Welt hier vor Ort für Greifswald zu geben, ist nur die kleine Version dessen, was Jesus für die ganze Welt getan hat, für jeden Menschen. Dann werden Menschen fragen und staunen, warum lebt ihr so? Was bewegt euch? Als Christen und Christinnen tun wir das als jene, die heimisch geworden sind. Und gleichzeitig als jene, die der weltlichen Heimat fremd bleiben. Das ist und bleibt eine Spannung. Folgendes Bild bringt es auf den Punkt, wer schon einmal in die USA eingereist ist, der musste ein Einreiseformular ausfüllen. Dort gibt es eine Bezeichnung, die deutlich macht, was ich hier sagen will. Die Bezeichnung heißt Resident Alien, Resident Alien, also Menschen, die in den USA wohnen, aber nicht die Staatsbürgerschaft der USA haben. Gemeint sind, ich übersetze den Terminus, also ich übersetze nicht, ich zitiere ihn, non-US citizens living in the United States. Also eine Person, die heimisch ist, resident, und fremd, alien. Alien gibt es auch auf Deutsch. Das entspricht etwa den Botschaftern in einem Land. Als Christen und Gemeinde sind wir wie Botschafter. Botschafter leben ja in einem Land, das ihnen zugewiesen wird. Botschafter wollen die Sprache verstehen, die Kultur verstehen, die Sprache sprechen. Sie werden Teil der Kultur, des Sozialgefüges. Botschafter sprechen die Sprache des Landes ohne Akzent. Und sie schätzen und lieben das Land, in dem sie sind. Aber ein Botschafter vergisst nicht, dass er die Werte und die Interessen eines anderen Landes repräsentiert. Ein Botschafter ist zweisprachig. Er spricht die Sprache seines Herkunftslandes und jenes, in das er geschickt ist. Christen und Gemeinden sind als Botschafter in dieser Welt unterwegs. Sie sind als Kinder Gottes ausgesandt, wie wir es in der Lesung gehört haben. Sie sind mit der himmlischen Staatsbürgerschaft ausgestattet. Sie vertreten Werte und Interessen ihres Königs. Und sie repräsentieren ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Sie leben nach dem Vorbild Jesu. Sie sind großzügig mit ihrem Geld und ihrer Zeit und sie sind treu in ihren Beziehungen. Sie stellen ihren Nächsten vor sich und fragen, wie kannst du wachsen? Wie kannst du reifen? Was kann ich geben, damit du weiterkommst? Sie lassen sich nicht verunsichern durch die Trends unserer Zeit. Sie lassen sich nicht treiben von politischer Hetze oder verführen von einfachen Antworten, sondern sie fragen sich immer wieder, was Jesus hier tun würde. Sie fragen sich, wem Jesus seine Aufmerksamkeit schenken würde, wem Jesus seine Liebe zeigen würde, ganz da und voller Einsatz. Liebe Greifbar-Gemeinde, wenn ihr auch mit mir als Botschafter, als Resident Alien in Greifswald leben, wohnen, da sein wollt, diese Stadt und ihre Menschen lieben wollt, für sie beten wollt, Shalom für Greifswald empfangen wollt, und dabei Jesus bekannt machen wollt, dann sprecht mit mir. Amen.